schief gehen, wenn wir alle so gesegnet schon sind? Ja, wir wollen eigentlich, oder ich möchte mit euch bei diesem Thema bleiben, das Christian in seiner Einleitung heute Morgen schon an den Anfang gestellt hat. Und er hat, gibt es ein Problem?
Mikro, wir wechseln einmal am Start.
Was soll ich machen?
Nichts. Kurz warten.
Jetzt dachte ich, das wäre mein Hals. So? Ja, ich denke, das wird so gehen. Hä? So, und? Versteht man. Prima. Aber es hat, ja, okay, er hat ein bisschen zurückgeregelt, ne? Ja, ich war bei Christian und seiner Einleitung und dass wir bei dem Thema bleiben möchten. Er hat uns aufgefordert, lasst uns hinzutreten. Und ich denke, uns hier ist das nichts so Außergewöhnliches, hinzuzutreten in die Gegenwart Gottes. Wenn man aber mal die Menschen so auf der Straße oder irgendwo, wo wir sie treffen, befragt, welche Rolle Gott heute in dieser Welt spielt, dann wird man sicher ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Einige Atheisten werden natürlich behaupten, dass Gott überhaupt keine Rolle spielt. Eine andere Gruppe, vielleicht sogar die größte Gruppe, die wird schon irgendwie die Existenz eines Gottes annehmen, der möglicherweise sogar die Welt geschaffen hat, der heute aber nicht mehr oder so gut wie nicht mehr in das Weltgeschehen eingreift. Ich denke, das wird die meisten so bewegen, so sind die meisten eingestellt. Für sie ist Gott ein ferner Gott. Ihr Leben und Gott haben nichts miteinander zu tun. Und wenn man solchen Zeitgenossen dann damit kommt, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt, dass er auf unsere ganz persönlichen Bedürfnisse eingeht, wenn wir ihn nur darum bitten und dass er jedem Einzelnen ausgesprochen nah sein kann, dass wir hinzutreten können, ihm nah zu sein, dann, ja, dann wird man wahrscheinlich auf, vielleicht nur auf so ein mitleidiges Lächeln stoßen oder manche werden uns in einem Schwall von Argumenten entgegenhalten, wie oft Gott ja nicht da war, wie, dass das ja gar nicht sein kann. Und sie werden all das präsentieren, all die Katastrophen, wo sie meinen, dass Gott nicht da war. Vielleicht das Erdbeben im Nepal, was noch gar nicht so lange zurückliegt, und sie werden fragen, wo war denn da Gott? Ich frage mich dann, warum kritisieren Menschen, die in ihrem alltäglichen Leben nie nach Gott fragen, so vorwurfsvoll, dass Gott in den schweren Situationen nicht eingegriffen hat? Warum ist ihnen dann das auf einmal nicht egal? Ist nicht doch bei den meisten Menschen so ein tiefer Wunsch vorhanden, dass Gott ein naher Gott sein möge, dass Gott eingreifen möge, dass er uns nah ist? Ich denke doch, zumindest bei denen, die Gott nicht ganz über Bord geworfen haben, ist das so. Da ist so ein Bedürfnis vorhanden, ob sie es nun zugeben oder nicht. Und wenn so viele Menschen Gott dann trotzdem nicht so diese Nähe Gottes nicht erleben können, das nicht erfahren können, ja, dann ist die Frage, warum? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie realistisch ist denn dieser Wunsch nach Nähe Gottes? Oder anders ausgedrückt, Ist der Wunsch nach Nähe Gottes utopisch? Ist das etwas, was nichts mit Realität zu tun hat? Ist das ein utopischer Wunsch? Sind die Menschen, zu denen ich auch gehöre, die von einem nahen Gott ausgehen, alles dann nur Traumtänzer? Sind das Menschen, die unter einem erheblichen Realitätsverlust leiden? Kann man wirklich fernab von jeder Einbildung Gott so nahe sein, wie sonst vielleicht nur noch dem Ehepartner? Wenn das aber möglich ist, dann stellt sich weiter die Frage, wie geht das denn? Was können oder müssen wir tun, damit Gott uns so nahe kommt? Jetzt ist das keine neue Frage. Schon vor 2700 Jahren ungefähr, wenn man das so nachrechnet, da hat der Prophet Jesaja zu diesem Thema sich geäußert. Und ich meine, dass die Kapitel 58 bis 60 des Jesaja-Buches genau dieses Thema behandeln. Da lässt er sich genau zu diesem Thema aus, auch wenn diese Überschrift, die ich diesem heutigen Gottesdienst gegeben habe, vielleicht dort nicht vorkommt. Jesaja greift den Wunsch des Volkes auf, Gott nahe zu sein. Und er gibt in diesen Kapiteln die Antwort dazu. Er fängt damit an, wie Gott ihn beauftragt hat, zu predigen. Das, also Jesaja 58, ich fange mal vorne an. Aber keine Angst, ich lese nicht die ganzen zwei Kapitel vor. Und da sagt Jesaja: Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich, sagt Gott, und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht und begehren, dass Gott sich nahe. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Jesaja soll also im Auftrage Gottes bei seinem Volk, ja, ich würde so sagen, ein paar Missverständnisse zurechtrücken. In Bezug auf den Wunsch, dass Gott ein naher Gott sein möge. Gott bescheinigt dem Volk Israel, dass sie ihn täglich suchen. Das ist schon mehr, als Gott vielleicht von dem einen oder anderen von uns sagen kann. Das Begehren des Volkes, Gott nahe zu sein, ist Gott nicht entgangen. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, schickt er Jesaja los, um mit einigen Missverständnissen aufzuräumen. Jesaja präsentiert uns zu der Frage, ob der Wunsch nach Gottes Nähe utopisch ist, also die Antwort von ganz oben. Und das hört sich zunächst einmal gar nicht so nach Streicheleinheiten an. Da ist von Sünde die Rede. In den anschließenden Ausführungen geht Gott genau auf den Lebensstil der Frommen von damals ein und sagt ihnen, was er davon hält. Aber das, was er da sagt, ist heute noch genauso aktuell wie damals in den Tagen Jesajas. Er macht vieles am Fasten fest. Denn das soll ja eigentlich der Rahmen sein, in dem wir die Nähe Gottes besonders suchen, in dem wir uns ganz auf Gott ausrichten, um zu beten und zu hören. Und er sagt, das ist ab Vers 4, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wo ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf, und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen, einen Tag, an dem Gott Wohlgefallen hat? Eigentlich, meine ich, kann Gott gar nicht deutlicher ausdrücken, was er von leeren religiösen Formen hält, als er es hier tut. So wie das Fasten jener Zeit beschrieben wird, ist es nur ein Abhaken von frommen Vorschriften, damit man sich selbst auf die Schulter klopfen kann oder damit man den Eindruck bei anderen hinterlassen kann, dass man doch ein toller Mensch ist. Aber Gott sieht hinter die Kulissen. Er sieht, ja, und was sieht er da? Er sieht hinter den Kulissen ein Verhalten, das nicht zu den Anliegen passt, Gott nahe zu sein. Hinter der frommen Fassade sieht er Zank, Hader, Gottlosigkeit. Auch heute noch glauben nicht wenige Christen, es reicht, wenn sie die Form wahren. Das ist eigentlich eine Haltung des Unglaubens. Offensichtlich trauen sie Gott nicht zu, ihre Tricksereien durchschauen zu können und meinen, wenn die Fassade stimmt, wird Gott schon damit zufrieden sein. Er ist damit nicht zufrieden und er sagt, dass das nicht reicht, damit unsere Stimmen von ihm gehört werden. Er sagt, dass auf diese Weise eine so gelebte Frömmigkeit zu wenig ist, um seine Nähe zu bekommen. Auf die Haltung kommt es also an. Lasst uns aufhören, Gott etwas vormachen zu wollen. Das gelingt uns sowieso nicht. Und wir werden sehen, dass wir das auch gar nicht brauchen. Und dann, das ist ab Vers 6 im 58. Kapitel, dann entwirft Gott das Gegenbild dazu, das ihm wirklich Freude macht. Ein Fasten und Suchen der Nähe Gottes, das Hand in Hand geht mit sozialem Verhalten gegen unsere Mitmenschen, bei dem man auf Gewalt verzichtet und sich gegen jede Art von Unterdrückung und Bosheit einsetzt. Ein Lebensstil, der sich der Bedürftigen annimmt und mit ihnen teilt und sie kleidet und sich ihrer annimmt, sie aufnimmt. Wir pflegen manchmal so eine seltsame Trennung zwischen christlichem und sozialem Engagement. Und in der Tat, man kann sich sozial verhalten, ohne dabei christlich zu sein. Aber man kann sich nicht christlich verhalten, ohne dabei sozial zu sein. Das sagt Jesaja, dass das nicht geht. Und er sagt das ganz deutlich im Auftrage Gottes. Wo Gott aber Menschen findet, die ihn auf diese Weise, die er davor beschrieben hat, suchen, die ihn so suchen, dann verspricht er weiter, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Brot, dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Welch wunderbaren Verheißungen, die uns hier zugesprochen werden. Es wird uns an nichts mangeln, was wir brauchen. Gott selbst wird uns immer führen und sättigen. Und wenn wir nach ihm rufen, wird er antworten, hier bin ich. So sieht die Nähe Gottes aus, die wir erwarten können, wenn wir Gott in der rechten Weise suchen. Und damit haben wir eine erste Antwort auf unsere Frage, ist der Wunsch nach Nähe Gottes utopisch? Gott sagt, dass die Nähe zu ihm etwas ganz Realistisches ist, ein Anliegen, das er uns nur allzu gern erfüllen möchte, wenn wir uns nur auf seine Bedingungen einlassen. Es bleibt aber die Frage, ob wir das wohl so hinkriegen. Wenn uns der Lebensstil, den Gott von uns fordert, einfach nicht gelingt, dann bleibt womöglich der Wunsch nach Nähe Gottes doch utopisch. Also müssen wir unseren Text noch weiter durchforsten, um zu sehen, wie Gott sich das vorstellt. Wie kriegen wir das dann hin? Zuallererst möchte Gott, dass wir ihn ernst nehmen und dass wir ihm in unserem Leben auch, dass wir dieses Ernstnehmen auch zum Ausdruck bringen. Wer ihn sucht, der soll ihn auch wirklich sich nach ihm ausrichten, soll und soll nicht noch tausend andere Dinge tun. Das gilt auch für unseren Umgang mit dem Sonntag als Ruhetag. Es ist einfach nicht glaubwürdig, wenn wir vorgeben, ihn zu suchen, aber niemals Zeit für ihn haben. Ist Gott uns so wichtig, dass wir für ihn auch mal alles andere stehen lassen können? Wenn nicht, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass keine Nähe zu ihm entsteht. Das geht schon zwischen Menschen nicht, die wir sehen können. Den Hauptgrund, warum das mit der Nähe Gottes aber zunächst einmal nicht oder schlecht klappt, den zeigt uns Jesaja am Anfang des 59. Kapitels auf. Da bringt es Jesaja nochmal ganz ausdrücklich auf den Punkt und er bringt nochmal ausdrücklich auf den Punkt, dass es jedenfalls nicht an Gott liegt. Er sagt, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Gott spricht hier von einer Scheidung zwischen ihm und uns Menschen. Und er nennt klipp und klar die Fakten, die für die fehlende Nähe zu Gott verantwortlich sind. Wir möchten es manchmal ihm unterjubeln. Oh Gott, wo warst du? Wo warst du wieder? Und das manchmal ganz vorwurfsvoll. Aber da irren wir. Gott trägt dafür keine Verantwortung. Sein Arm ist nicht zu kurz. Das heißt, er hat die Macht, uns zu helfen. Wenn Menschen die Nähe Gottes nicht erfahren können, so liegt das nicht an mangelnder Macht Gottes. Es liegt auch nicht daran, dass wir es mit einem schwerhörigen Gott zu tun haben, wenn wir keine Antwort auf unsere Gebete hören, bekommen. Das ist auch nicht der Grund. Sein Ohr ist nicht hart geworden. Der allgegenwärtige, allwissende Gott kennt auch jedes Anliegen, das wir vor ihn bringen und das wir an ihn richten. Der Grund für die fehlende Nähe zu Gott sind unsere Verschuldungen. Die Verantwortung dafür tragen wir selbst. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott und verbergen sein Angesicht vor uns, sodass wir nicht gehört werden, wenn wir uns an ihn wenden. Hier werden wir durch den Mund Jesajas auf eine Grundproblematik der Sünde aufmerksam gemacht. Es ist das charakteristische Merkmal der Sünde schlechthin, dass sie uns von Gott trennt. Nähe zu Gott kann es für Menschen nur dann geben, wenn das Problem mit unserer Sündhaftigkeit gelöst ist, sonst nicht. Vielen unserer Mitmenschen heute ist die Tiefe dieses Problems nicht bewusst. Auch manchen Christen vielleicht nicht. Sie sagen, ich habe ja keinen umgebracht, also wird das mit der Sünde wohl nicht so schlimm sein. Diese Leute haben die Heiligkeit Gottes nicht begriffen. Für einen heiligen Gott ist eine einzige Lüge schon zu viel. Schon ein böses Wort kann die Trennung zu Gott bewirken, die sein Angesicht vor uns verbirgt. Gott ist ein heiliger Gott. Jesaja führt nun über weite Teile des 59. Kapitels die Sünden auf, mit denen es sein Volk damals zu tun hatte.
Und wenn man das so in Ruhe mal alles liest, dann hat man den Eindruck, man liest die Zeitung von heute. Nichts hat sich seitdem geändert. Da ist von Lüge und Ungerechtigkeit die Rede und von Füßen, die dem Bösen zueilen, um unschuldiges Blut zu vergießen. Das sind die Dinge, von denen auch die Zeitungen heute voll sind. Nur, dass wir vielleicht heute etwas andere Formulierungen benutzen. Unter die Haut geht mir aber die Analyse Jesajas. Er nennt nicht nur die äußeren Erscheinungsformen der Sünden, sondern auch die Ursache und zeigt dann, welche Folgen sie haben. So sagt er zum Beispiel: Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verbrechen. Sie brüten Natterneier und weben Spinnweben. Isst man von ihren Eiern, so muss man sterben. Zertritt man sie aber, so fährt eine Schlange heraus. Es scheint ein besonderes Talent von uns Menschen zu sein, immer auf das falsche Pferd zu setzen. Statt auf den zu vertrauen, der das All geschaffen und alles von uns gemacht hat und alles, was wir darin finden im All, vertrauen wir lieber auf das Nichtige und treiben unnützes Zeug, um die Menschheit voranzubringen. So meinen wir. Statt auf Wahrheit und auf Gradlinigkeit zu setzen, meint man, mit Lüge und Betrug besser zu fahren. Hinsichtlich der Politik möge sich jeder sein eigenes Urteil bilden, wo da auf Nichtiges gesetzt wurde. Jesaja vergleicht das alles jedenfalls mit dem Ausbrüten von Natterneiern und mit dem Weben von Spinnweben. Das Ausbrüten von Eiern und Weben von Kleidung, das scheint uns ja eigentlich ein äußerst sinnvolles, vernünftiges Unterfangen zu sein, solange wir nicht wissen, was wir da brüten und woran wir da weben. Aber wenn am Ende das deutlich wird, dann zeigt es sich, dass es nur noch so von Giftschlangen wimmelt und dass die Kleidung, die aus Spinnenweben gewoben ist, zu nichts taugt. Sie wärmt nicht, sie deckt einen nicht zu. Wenn wir Spinnenweben an der Wand haben, dann ist das eigentlich immer ein sehr hässlicher Anblick und wir versuchen das schnell wegzumachen. So sind jene, die sich auf die eigenen Dinge verlassen. In bildhafter Sprache beschreibt Jesaja noch weiter, wie die Ergebnisse unseres Handelns, ja, dass die nicht das halten, was wir uns anfangs davon versprochen haben. Und das Grundproblem sieht er im Abfall von Gott. Das ist die Ursünde, aus der alles andere resultiert. Die grundsätzliche Abwendung von Gott, weil wir meinen, es besser zu können und es besser zu wissen. Und beim aufmerksamen Lesen scheint mir es so, als würde Jesaja selbst darüber erschrecken und auch über sich selber erschrecken. Er bezieht sich nun in dem folgenden Text selber mit ein und sagt: Unsere Sünden zeugen gegen uns, unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden, nämlich, dass wir treulos und heuchlerisch waren gegen den Herrn und von unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, Lügenworte ersonnen und ausgesprochen haben in unserem Herzen. So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück, denn die Wahrheit strauchelte auf dem Markt und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Diesen letzten Satz, den finde ich besonders toll, den würde man mit heutigen Formulierungen etwa so formulieren: Wenn es ums Geschäft geht, bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Die Wahrheit ist dahin. Und wer das Böse meidet, setzt sich der Beraubung aus. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass kein Recht vorhanden war. Das ist ein rund 2700 Jahre alter Text. Aber er hat nichts, bis heute nichts von der Aktualität eingebüßt. die er in sich trägt. So sieht's aus in der Welt. Und ebenso klar ist das Urteil Gottes. Es ist böse in seinen Augen. Auch wenn wir Menschen dieses Wort aus unserem Sprachgebrauch verbannt haben, es ändert nichts am Urteil Gottes. Es ist böse. Vielleicht geht es euch nun so, wie es Jesaja ging, und ihr erschreckt bei diesem Urteil. Aber nun, wo die Trostlosigkeit ihren Höhepunkt erreicht hat eigentlich, nun bringt Gott eine Wende in die Abhandlung. Gott selbst, Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Er redet nun weiter, und er, nämlich Gott, sah, dass kein Mensch da war, und er staunte, dass kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein eigener Arm, und seine eigene Gerechtigkeit stützte ihn. Das heißt nichts anderes, als dass Gott die Sache selbst in die Hand genommen hat. Aus seiner Machtfülle heraus hat er uns aus dem Dilemma geholfen. Viel zu groß ist unsere Schuld, als dass wir dafür einen menschlichen Vermittler hernehmen könnten. Viel zu tief ist der Graben für unsere Sünde, als dass wir dafür einen Schlichter finden könnten, so wie bei Tarifparteien, wenn gestreikt wird. Nein, Gott muss hier selbst eingreifen. Und er tut das auch. Die Nähe zu Gott ist in der Tat nur durch sein Eingreifen möglich. Das Schöne dabei ist, was bei Jesaja noch Prophetie in die Zukunft war, ist für uns schon Geschichte. Wir können im Neuen Testament schon nachlesen, wie Gottes starker Arm und seine Gerechtigkeit uns den Zugang zu ihm verschafft hat. Und wir haben dieses Zeugnis, und Christian hat es heute Morgen sogar vorgelesen, dass etwa 700 Jahre nach den prophetischen Verkündigungen des Jesaja der Vorhang im Tempel zu Jerusalem gerissen ist. Der Vorhang, der den Gläubigen den Zugang zum Allerheiligsten verwehrt hatte, ist von oben nach unten zerrissen, weil außerhalb der Stadt einer am Kreuz gestorben ist und dabei unsere Schuld getragen hat. Wir kennen diesen einen heute mit Namen. Er heißt Jesus. Und sein Name ist gleichzeitig Programm, denn übersetzt bedeutet das: Gott ist Rettung. Jesus Christus ist Garant dafür, dass Gott sich von Menschen tatsächlich erfahren lässt, dass Menschen Gottes Nähe erfahren können. Und das, obwohl sie nicht frei von Schuld sind. Er hat uns den Zugang zu Gott verschafft, weil er die Haftung für uns übernommen hat. Er hat den Graben überbrückt, den unsere Sünde zwischen Gott und uns gerissen hat. Deshalb ist es nicht länger ein utopischer Wunsch, Gottes Nähe erfahren zu können, sondern ein realistisches Anliegen, das in unserem Leben umso deutlichere Züge annimmt, je mehr es uns gelingt, uns ihm unterzuordnen, uns in seine Obhut zu begeben. Jesaja konnte seinem Volk diesen von Gott selbst gesandten Vermittler nur grob beschreiben. Er beschreibt ihn als einen, der Heil und Gerechtigkeit herstellt für das Volk Israel. Aber er sieht auch schon, dass durch ihn weltweit der Name Gottes gepriesen wird. Und er beschreibt ihn am Ende des 59. Kapitels als Erlöser, der einen neuen Bund begründet. Ich lese ab Vers 20. Aber für Zion wird er als Erlöser kommen. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Nachkommen. noch von dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. An dieser Stelle geht Gottes Antwort sogar über unsere Fragestellung hinaus. Wir hatten gefragt, ob wir ganz real mit Gottes Nähe rechnen dürfen. Hier bekommen wir nicht nur gesagt, dass wir das dürfen, sondern auch, wie Gott das macht. Sofern wir uns von unserer Sünde abwenden. Wir bekommen gesagt, wie sich das mit der Nähe Gottes verhält. Der Geist Gottes, der zunächst auf Jesus ruht, und die Worte Gottes, die er zunächst in seinen Mund gelegt hat, die werden nicht von seinem Mund weichen. Und sie werden übertragen werden auf seine Nachkommen. Immer weiter. Sein Wort und sein Geist wird von Jesus auf seine Nachkommen übertragen. Und wenn hier von Nachkommen die Rede ist, dann muss das sicher geistlich gesehen werden. Denn leibliche Nachkommen hatte Jesus nicht. Geistlich gesehen dürfen wir als Nachkommen alle Jünger Jesu, alle Nachfolger, auch außerhalb des Volkes Israel ansehen. Und so gilt das also auch für uns. Und es wird ausdrücklich betont, dass diese Aussage bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Damit hat Gott uns auch verraten, auf welche Weise er die Nähe zu uns herstellen will, nämlich durch seinen Geist und durch sein Wort in uns. Das bedeutet für uns, wir als Christen, die wir in seinem neuen Bund stehen, dürfen und sollen immer damit rechnen, dass Worte, die uns plötzlich in den Sinn kommen, ihren Ursprung direkt bei Gott haben können. Und nichts anderes sind als das Reden Gottes. Und so bekommt das Ganze jetzt einen realen Charakter, wie das aussieht, diese Lebensführung, an der Gott wirklich auch gefallen hat, um uns nahe zu sein. Dieses dem anderen auf den anderen zuzugehen, dem anderen nahe zu sein, durch dieses Wort Gottes in uns, durch die Impulse, die Gott uns gibt, kann das gelingen. Die Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, ist damit beantwortet. Wir dürfen uns freuen über einen Gott, der alles dafür gegeben hat, uns nahe sein zu können. Das ist Realität. Dieser Gedanke mag allerdings denen immer noch utopisch vorkommen, die Gott nie erfahren haben. Aber auch für diese haben wir eine gute Nachricht. Durch Jesus Christus kann jeder, der sich von seinen eigenen Sünden abwendet, erlöst werden. Und dann auch die Nähe Gottes erfahren. Allein indem er die Vergebung annimmt, ohne sonst was tun zu müssen, nur annehmen, was Gott geschenkt hat. Das ist die erste gute Nachricht des heutigen Morgens. Und die zweite gute Nachricht habe ich für alle die, die gerne wissen wollen, wie es nun weitergeht mit uns und mit der Nähe Gottes. Das steht im 60. Kapitel des Jesaja-Buches. Da werden wir mit hineingenommen in eine neue Dimension der Nähe Gottes, die wir bis jetzt auf der Erde so nicht erleben konnten. In diesem Kapitel wird die Herrlichkeit Jerusalems beschrieben, leuchtend und schön, weil es ein erlöstes Jerusalem ist. Zunächst noch als ein irdisches Jerusalem, dann aber geht das Ganze, der Ausblick noch weiter hinaus, bis hin zu einem zukünftigen himmlischen Jerusalem, in das wir alle einmal hineinkommen werden. Aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und da möchte ich euch ermutigen, das selbst weiterzulesen im 60. Kapitel. Amen.